Herzlich willkommen, liebe Freunde. Alt und Spiele, nach einer etwas längeren Pause sind wir wieder zurück. Und ihr merkt, es ist manchmal schwierig, drei Leute zusammenzukriegen. Wir haben es auch zu dritt nicht geschafft, uns auf der Messe, über die wir reden wollen, zu treffen. denn wir reden über die Gamescom natürlich heute. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Tobi Wienke. Stellt euch doch kurz auch nochmal vor, liebe Kameraden.
Ja, Andreas Garbe sitzt in... Wo sitzt du eigentlich nochmal, Andreas?
In Frankfurt. Genau. Und Jochen Dominikus sitzt im einzigartigen Hamburg.
Es regnet, liebe Leute. Und wir nehmen ja diesmal den Podcast zu früher Uhrzeit auf. Jetzt haben wir 9.07 Uhr. Die Folge heißt ja auch wieder Alt und Spiele. Und was soll ich sagen? Es ist die erste Folge, bei der ich alt trinke.
Morgens um 9 Uhr. Ja, das ist Hamburg. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Ja, macht man das nicht eher in NRW so, Tobi?
Ja, auf jeden Fall eigentlich auch. Aber so ein Frühstücksbier am Donnerstag ist mir dann doch ein bisschen zu krass. Aber gut, ich meine, Jockel hat sich ja wahrscheinlich hier aus dem Rheinland mitgenommen.
Ich habe eine Kiste Schumacher hier tatsächlich.
Die kleinen Flaschen oder die großen?
Die großen natürlich.
Die 1-Liter-Flaschen.
Gibt es kleine Schumacher-Flaschen?
Mittlerweile ja. Schumacher gibt's jetzt in 0,33er Größe. Oh, okay. Das ist ziemlich klasse, ehrlich gesagt. Aber die 1-Liter-Flaschen sind auch super. Ist immer ganz nett, wenn du dann von der Polizei angehalten wirst und sagst, ich habe nur 2 Flaschen Bier getrunken.
Ja, sehr gut.
Das ist doch wie die Faxe-Dosen damals an der Tanke.
Ja, genau. Genau, Faxe gibt's ja immer noch. Auch heftiges Bier, aber nicht lecker. Aber Schumacher ist lecker.
Aber in NRW ist es aber auch gar nicht so schlimm, wenn man mal schön mit dem Diebelsalt morgens an der Straßenbahnhaltestelle wartet und zur Arbeit fährt, oder?
Oh ja, Diebelsalt, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, ehrlich gesagt. Aber Diebelsalt ist für mich so ein Pommesbudenbier. Also wenn ich wirklich in einer Pommesbude esse, dann kriege ich auch ein Diebelsalt. Ne? Oh. Aber Diebels ist weniger...
Das gibt, muss ich, auch noch Kneipen, nicht schlecht sein, oder?
Nee, richtig, aber es gibt kaum noch Kneipen, die Diebels haben, glaube ich. Ich meine, Diebels war ja mal so die... Die kannte man ja bundesweit tatsächlich und mittlerweile ist die nicht mehr so groß. Ein schöner Tag, die
Welt. Aber wer weiß, mit der guten Marketingkampagne, mit der guten Marketingkampagne kann sich das vielleicht wieder ändern. Ich erinnere nur an Astra Bier hier in Hamburg. Für mich immer noch ein Bier, was man nicht unbedingt trinken muss. Liebe Astra-Brauerei, ihr verzeiht mir das. Aber die haben so eine gute Marketingkampagne. Jetzt gibt es ja sogar eine Astra-Stube in Düsseldorf, glaube ich, schon seit längerem. Ne? Und die Leute denken, das wäre ein cooles Bier. Ich kriege immer Kopfschmerzen davon.
Astra hat sich wirklich marketingmäßig cool gemacht. Das ist tatsächlich richtig. Also die haben wirklich so Image-Politur betrieben. Mhm. Das war gar nicht so verkehrt. Ja. Und in Köln...
Entschuldigung.
Kein Problem. Du bist einen Moment delayed, deswegen müssen wir immer so ein bisschen abwarten, weil der Andreas ist so ein Hauch delayed, was aber nicht schlimm ist.
Aber dann nennt mich Jan.
Alles klar.
Jan Delay auf ja, genau. Ich wollte nur sagen, Hansa hat unseren Werbeslogan geklaut hier von diesem Podcast, ne? Weil zwei Bier und ein kurzer, so wollten wir uns nennen, aber ja gut.
Ja. Das ist richtig, ja.
1,68, ne? Ja.
Mit deinen 1,68 riesig groß. Aber du warst einer der ersten Menschen, denen ich letzte Woche in Köln begegnet bin, bei der Opening Night.
Und tatsächlich. Zweimal Opening Night und dann noch bei euch am WDR-Stand.
Genau, und Branchenparty haben wir uns auch getroffen. Und bei dem Termin mit Hideo Kojima haben wir uns auch getroffen. Wir sind uns ein paar Mal begegnet letzte
Eigentlich
Woche.
Dauernd, ja. Stimmt. Ja? Immer nur kurz, aber ne, ich sag ja, 1,68.
Das ist richtig, richtig. Jockel, warum sind wir uns nicht über den Weg gelaufen? Du hattest immer andere Termine als ich.
Also ich war nicht auf der Branchenparty, ich war nicht auf der Opening Night und von daher, ich war arbeiten halt.
Ja, ich halt auch, aber halt abends. Ja.
Ich hab mir die Opening Night tatsächlich abends im Stream mal angeguckt und ich muss sagen, ja, das ist schön, dass es so eine Veranstaltung gibt, das macht das Ganze irgendwie wertig und das leitet das Ganze cool ein, aber ich finde den Moderator ja auch sensationell, ich finde, das ist ein Tier, ein Moderationstier, muss man mal ganz ehrlich sagen, egal, ob man jetzt den zu glatt findet, ich finde den, der macht das super, aber ich finde diese Pseudo-Weltpremieren, ey, alles ist geil und hier eine Weltpremiere, das gehen mir so auf den Sack irgendwann. Irgendwann war ich der, da habe ich da gedacht, oh nee, nicht schon wieder eine Weltpremiere von irgendeinem Kack. Entschuldigung.
Ja.
Ja, aber also jetzt mal übertrieben war es so, gut, ein bisschen dick aufgetragen, aber an sich die ganze Nummer, das zu streamen und wie die wie das produziert wird, das war schon alles hochwertig und ich fand, das war ganz gut.
Ja, ich muss sagen, ich fand diese Sache einer Opening Night, also sprich so ein erstes Event am Start, auch eine ziemlich gute Idee, ehrlich gesagt. Mit den Weltpremieren hast du recht, es war ein bisschen too much. Es hätten auch 2, 3 Premieren weniger sein können, durchaus. Es hätte auch funktioniert. Da hätte man nicht noch einen drauf und noch einen draufsetzen müssen. Aber die Idee, weil es auch so ein erstes Get-Together war, fand ich ganz nett irgendwie. Man hat direkt einen Haufen Kollegen getroffen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, im Stream hast du wahrscheinlich mehr mitbekommen, denn wenn du da saßt, also ich war gar nicht so spät da, eine halbe Stunde bevor es losging, hab aber dann irgendwie nur so einen Platz im Seitenschiff gekriegt, direkt vor der Leinwand und konnte auch nicht alles sehen wie im Stream. Da war also ein bisschen Potenzial noch nach oben da, was die Veranstaltung vor Ort anging. Im Stream sah alles super aus, aber vor Ort war da noch ein bisschen das am Holpern. Aber es waren ja ein paar coole Sachen dabei, fand ich irgendwie. Andreas, du warst ja auch vor Ort in der Messe, wie empfandest los?
Ja, also ich teile eure Kritik. Also grundsätzlich schön, dass es sowas gibt, um einzuleiten. Mir war, also ich bin bei der Wahl von Kili unschlüssig. Vor allem sehe ich das im Zusammenhang mit dem verkorksten Computerspielpreis. Ja. Ich denke, der Bundesverband hat jetzt sozusagen beschlossen, okay, deutsche Moderatoren können es nicht reißen. Wir brauchen Glanz aus dem Ausland. Und dann Jeff Keighley sich zu holen, der ist natürlich so in den USA der bekannteste Moderator, aber der ist halt auch nicht unumstritten. Ne? Also erstens fand ich, hat er einfach nur immer mit zwei Sätzen hat er ein Spiel angegeigt. Das hätte nun wirklich jeder gekonnt. Ich spreche auch muttersprachlich Englisch. Der hätte, also ne, ich meine, ich sehe nicht so schick aus, aber mich hätte genauso auf die Bühne stellen können oder zig andere Leute. Viola Tensil moderiert auf Englisch, Melly Balgün moderiert auf Englisch. Also da haben wir auch deutsche Moderatoren, um 2, 3 Sätze zu sagen. Viel mehr war es nicht. Und es reichte mir nicht aus, um die Spiele zu zelebrieren. Ja, das war ja eigentlich so der Sinn der Sache. Und deswegen hätte ich mir einen Journalisten gewünscht. Man darf nämlich nicht denken, der Jeff Keighley sei Spielejournalist. Das ist er irgendwann mal gewesen und hat dann eben auch durch mehrere Skandale und Affären eben, hat er sich im Grunde genommen auf die dunkle Seite der Macht geschlagen und ist halt Moderator und organisiert da diese Game Awards jetzt und so. Also der ist halt Unternehmer. Ne? So muss man das sehen.
Einspruch.
Also dann.
Aber ja, erzähl erst weiter, kommt danach.
Naja, ich meine, guck mal nach, such mal nach Dorito Gate. Das war eben, da war er noch vermeintlicher Journalist und hat dann aber in einem vermeintlich redaktionell unabhängigen Interview, hat er da auf einmal 2, 3 Tüten Doritos auf der einen Seite und 2, 3 Flaschen Mountain Dew auf der anderen zufällig drapiert, ja, und wurde natürlich dafür bezahlt. Das war eben gesponserter Content, dass der da von Chips und Zuckerplöre umzingelt da saß. Das kam dann raus und so weiter. Also der war schon immer wirtschaftlich unterwegs. Das muss ja nicht Schlechtes sein, aber man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass das der Spielejournalist aus den USA ist. Ist er überhaupt nicht. Es gibt zwei große Spielejournalisten und das sind einmal der Ngai Kroal, der früher für Newsweek geschrieben hat. Der ist fantastisch. Der hat früher auf der E3 immer diese ganz, ganz, ganz hochwertigen Panel-Diskussionen moderiert, in denen auch Miyamoto saß zum Beispiel. Und dann gibt's den Gerstmann, den Herrn Gerstmann, der einer der höchst verdienten Spielejournalisten da ist, der kompetentesten. Also man hat keinen Spielejournalisten mit dem Spiele, das darf man nicht verwechseln.
Okay, mein Einspruch, also ja, du hast recht mit der Kritik an seiner Person. Mein Einwand am Anfang war, bezog sich darauf hin, dass der moderiert das halt gut. Also ich glaube, du hast halt so ein enges Fenster. Es musste international ausgerichtet sein, es muss auf den Punkt sein, es muss nicht journalistisch sein, sondern ich meine, so eine Opening Night, da wollen sich die Spielefirmen selber feiern, die wollen da 2 Sätze sagen und dann ist fertig. Ich glaube, der Anspruch von so einem Ding ist eben nicht journalistischer Natur, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, das Ding ist ganz klar ausgerichtet für, wir müssen international auftreten und das muss überall durch die Welt gehen und da brauchen wir einen. Abgesehen davon, dass wir das vielleicht auch mit Deutschen hätten besetzen können, aber einen journalistischen Anspruch, glaube ich, braucht, also oder hat es da nicht. Also, oder
ja, da bin ich
bewusst bei Jockel. Bewusst auch nicht, glaube ich.
Ja, da bin ich bei dir, Jockel, weil du brauchst halt da eine Präsentationsgeschichte. Ne? Du brauchst da eine Präsentationsgeschichte und musst da Gas geben und einfach einen haben, der präsenten und verkaufen kann. Und deswegen war auch die Wahl natürlich so gefällt, weil international ist der natürlich relativ bekannt und relativ groß. Und es ging ja auch darum tatsächlich, es war ja mit ein Ansinnen der Gamescom in diesem Jahr, durch dieses Streaming und so weiter, international an größerer Bedeutung zu gewinnen. Und deswegen war das ganz okay, fand ich auch. Wie gesagt, eine journalistisch-kritische Geschichte wäre super gewesen, aber in dem Kontext vielleicht auch nicht ganz, ganz, ganz passend. Aber lass uns nicht zu sehr auf diese Opening Night und auf den Kram konzentrieren. Ich glaube, das führt ein bisschen zu weit. Was ich halt cool fand in der Opening Night, als die erste Weltpremiere kam, Comanche. Eines der Spiele der 90er, die ich geliebt habe damals auf meinem 386er. Ja, und habe ich mich gefreut, dass es davon ein Remake gibt. Und dann kam Erica tatsächlich, was für die PlayStation schon vor längerem angekündigt war, kam an dem Abend dann auch tatsächlich gleichzeitig raus. Habt ihr es schon gespielt? Das ist ja jetzt seit einer Woche draußen.
Erica, nee, ich habe jetzt gestern, glaube ich, den Key gekriegt. Meinst du Erica, ne?
Erica, genau.
Richtig. Nee, habe ich noch nicht. Ich habe den Key, der liegt noch da. Ich bin gespannt. Wie ist es?
Ich habe gestern gespielt tatsächlich, werde es nachher auch in 1 live präsentieren.
Oho.
Es ist ganz cool. Also es ist jetzt nicht der ganz große Wurf, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Idee ist ganz nett. Dieses interaktive Filmchen-Ding und so weiter. Spielerisch hat es ein paar Macken, denn du hast zum Beispiel so ein Ding, da ist sind so mehrere Sachen, die du untersuchen kannst. Und wenn du einen Gegenstand untersucht hast, geht die Story schon weiter. Also du kannst nicht noch einen zweiten Gegenstand angucken. Das ist spielerisch so ein bisschen holperig. Mhm. Aber ansonsten eine gute Idee und vor allen Dingen die Hauptdarstellerin macht einen guten Job. Holly Earl ist tatsächlich eine gute Schauspielerin, muss man sagen. Die anderen Schauspieler in dem Spiel sind allerdings auch ein bisschen... Ja, ich sag mal, nicht so geil. Ne? Aber das fand ich auch cool, auf der Opening Night direkt ein Spiel zu erwähnen, was ein bisschen hinten untergefallen ist in den letzten Jahren, und dann es direkt zu releasen, ist ein guter Schachzug, muss ich ganz ehrlich sagen.
Es war ja so ähnlich wie, das ist eins von zwei Spielen, was ich angespielt habe, weil ich ja keine Zeit hatte. Also ich habe ja kaum Spiele angesehen, sondern ich habe nur Interviews geführt und gedreht. Und tatsächlich, ich habe mir zwei Spiele angeguckt. Das war einmal... Iron Man VR und einmal Control. Und das ist ja eben genau Control, auch so ein Ding, was direkt nach der Gamescom rauskam und was ich sehr interessant fand. Es hat ja ganz gute Kritiken gekriegt, wie ich jetzt so gelesen habe, ja, dass sie ja tatsächlich scheinbar wirklich bewusst den Weg gegangen sind, hey, wir verheimlichen das so lang wie möglich oder wir machen das so lang wie möglich sehr interessant und verraten so wenig wie möglich. Und es war eben nicht so ein Spiel, was so ultra lange hier eine Story aufgebaut hat, ne? Und ich weiß nicht, ich habe mit der Creative Directorin gesprochen da vor Ort und habe das auch ein bisschen gezockt. Und die meinte, hey, ihr habt ja ein ganz schönes Geheimnis da drum gemacht. Und dann meinte sie auch so, ja, das ist gut so, das wollten wir auch, ne? So, also eine ganz bewusste Entscheidung irgendwie und dann bang, raus. Ja, habt ihr es gespielt?
Ja, ja. Das ist so ein Trend, Entschuldigung, wenn ich jetzt vom Spiel ablenken darf. Das ist gerade so ein Trend, interessanterweise, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr bei einem großen Publisher wart und genau wie ich unter NDA steht.
Nee.
Es wird Anfang kommenden Monats wird ein Spiel angekündigt, eine bekannte Spiele-Lizenz, jetzt muss ich ganz doll aufpassen, was ich sage, die sozusagen wieder aufgelegt wird. Und in dem Moment, wo es angekündigt wird, kann man es auch schon erwerben. Also die machen so diese Apple-Strategie, ne, würde ich das nennen. Denn ich glaube, Apple hat das angefangen, dass sie gesagt haben, hier, wir haben ein neues Produkt und ab heute ist es verfügbar. Okay. Also das ist so ein Trend.
Da bist du uns voraus, Andreas, denn von diesem, wovon du sprichst, irgendwie, ich habe wirklich keine Ahnung, wovon du sprichst, irgendwie, da bist du in einem eingeweihteren, tieferen Kreis.
Aber ich glaube, wir versuchen das jetzt mal hier rauszukriegen und sorgen dann dafür, dass Andreas zum ersten Mal gegen eine NDA-Vereinbarung, vielleicht für alle, die mit dem Begriff NDA nichts anfangen können, also lass uns das mal ganz kurz erklären für die Hörer, die sich damit nicht beschäftigen. Also im Prinzip ist es manchmal geht man auf Spielepräsentationen und auf Spieletests, wo man vorher unterschreiben muss, dass man gewisse Dinge nicht erzählt oder es überhaupt nicht erwähnt in seiner Berichterstattung, weil es eben so ein Geheimnis ist. Geht auch in der Automobilindustrie, wenn ein neuer Golf angekündigt wird, dann wollen die natürlich relativ ungerne, dass man dann rausgeht nach dem Termin und sagt, ey, ich habe mir gerade den neuen Golf angeguckt. So ungefähr kann man das vergleichen, ne?
Ja, wobei da gibt es ja noch Leute, die leaken, ne, die halt dann solche Geheimnisse raushauen. War ja mit ein Ding, Need for Speed, was auf der Gamescom ja sogar anspielbar war, sollte ja eigentlich bis zum Gamescom-Mittwoch auch geheim bleiben, aber dann hat EA selber ist dann rausgeprescht und gesagt, so, wir bringen jetzt Need for Speed raus. Eigentlich sollte es da ein Embargo drauf geben.
Ah, okay.
Und ein NDA, aber das wurde dann halt gecancelt, wahrscheinlich, weil irgendwer schon irgendwo bei Twitter oder sonst irgendwo was so ein bisschen verraten hat und hat man gesagt, komm, dann gehen wir jetzt in die Offensive. Das passiert ja auch gerne, weil das irgendwer was raushaut und dann die Daten verschoben werden sozusagen. Habe ich schon öfter mal bei irgendwelchen Events erlebt, dass dann hieß so, ihr dürft am nächste Woche Mittwoch drüber sprechen und dann hat irgendwer schon was getwittert und so und dann wird der Termin auf Montag vorgezogen oder ähnliches.
Ja, und dann dazu müsste man erwähnen, dass in so einem NDA auch gerne mal so Konventionalstrafen von 50.000 Euro drinstehen oder sowas. Ne? Also ich unterschreibe da immer fröhlich alles und lese mir das gar nicht durch, ne? So wie man das halt so macht.
Ja, du unterschreibst
aber auch da geht's den Medikus, ne?
Also so wie ich das
genau. Ja, 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 ich kenne Gott sei Dank seine Bankverbindung.
Ja, eben, Jochen Domenikus und dann schreibe ich als Medium, keine Ahnung, ja. Bild, Computerbildspiele oder Powerplay, die gibt es ja gar nicht mehr, glaube ich. Ne?
Oder PC Joker.
PC Joker, genau, oder Amiga Joker.
Es gibt ja auch eine Diskussion darüber, beziehungsweise eine Meinung darüber, dass diese NDAs hier in Deutschland eigentlich gar nicht rechtlich greifbar sind. Das habe ich auch schon, da drückt mir einer ein NDA hin und sagt, unterschreib einfach, du weißt ja, in Deutschland ist das ja eh nicht rechtlich, bin, also kannst du...
Ja, also, aber letztlich kommen wir zurück, der Trend, Spiele geheimnisvoll zu machen, war bei Control der Fall, ist ja auch bei Death Stranding ein Riesending irgendwie. Ich meine, das kommt übernächsten Monat raus, war nicht spielbar auf der Gamescom, Riesenhype um Hideo Kojima auf der Gamescom und im Grunde haben wir auf der Gamescom nur neu erfahren über Death Stranding, dass Norman Reedus als unsere Spielfigur pinkeln kann. Ich habe mich sehr gefreut darüber und habe das auch sehr aufgeschlagen. Aber im Grunde wissen wir über Death Stranding nicht mehr, tatsächlich. Also ich habe jetzt ein bisschen mehr begriffen, was die Welt angeht und was man tun muss und so weiter. Aber auch da hüllt man sich ja wirklich extrem in Geheimnisse und in Schweigen. Und ja, ob das so gut wird, keine Ahnung. Also der Eindruck von Death Stranding auf der Gamescom war ein guter, muss ich sagen. Die Präsentation, ich saß ja mit Andreas zusammen in einer Präsentation, die von Kojima persönlich vorgelesen war. Und ich saß direkt hinter Kojima. Also direkt vor mir saß Hideo Kojima. Ich habe überlegt, ach, machst du schnell ein Selfie? Aber dieser Leibwächter, der da an der Wand stand und ihn die ganze Zeit argwöhnisch beobachtete, ich glaube, der hätte mir einfach, also mein Kopf würde jetzt neben mir liegen.
Also Moment mal, der hatte Leibwächter dabei?
Der hatte Securities dabei, ja, richtig. Ja, ein ziemlich großer, tätowierter Mensch, der einfach als Security dabei war, was ja nicht ungewöhnlich ist. Also ich sag mal, wenn jetzt da, wen nehmen wir jetzt mal? Lena Meyer-Landrut hätte auch ein Security wahrscheinlich dabei gehabt. Ja. Oder
Und der hat dann aufgepasst, dass keine
Fotos... Und kommt man dem zu nahe, dann... Ja, ja. Nee, Fotos durfte man machen... Ja. Einige haben Selfies mit Kojima, vor allem die liebe Jessica Prax zum Beispiel hier aus dem Großraum Frankfurt, die hat eins ergattert. Aber klar, ich meine, die passen schon so ein bisschen auf, dass der nicht belästigt wird, vor allem nicht von so dahergelaufenen Fernsehcrews wie mir. Und ansonsten wirst du vermutlich in Schwitzkasten genommen und dann kannst du gerade noch zu der Security sagen, you're breathtaking! und dann siehst du schwarz.
Literally gemacht.
Ja, wir hätten uns da gesehen. Es gab ja eine Präsentation da. Ich hatte mich auch da noch angemeldet. Es gab ja so ein paar Plätze. Und dann kam aber raus, dass man da tatsächlich überhaupt nicht filmen konnte. Also, und ich brauche halt Bewegtbild. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, dann geht's leider nicht. Und dann habe ich tatsächlich einen Termin mit Hideo Kojima aufgeben müssen oder aufgegeben, weil das halt, ja, ging nicht.
Ja. Also. Ja, es war sympathisch. Also er kam sehr sympathisch rüber, wie er von seinem Spiel gesprochen hat. Und man merkt auch echt, der hat da Bock drauf. Der ist ja wirklich so eine Künstlerseele irgendwie. Und das hat man ihm auch wirklich in jeder Phase angemerkt. Ich muss aber hinterher sagen, ganz ehrlich, ich freue mich natürlich auf das Spiel, aber ich habe auch so ein bisschen Sorge, dass das halt wieder so ein riesenfettes Ding, tolle Schauspieler und bla und blub und tolle Story und tolle Bilder, aber spielerisch halt, ein bisschen lame wird. Die Sorge habe ich tatsächlich. Man muss aber auch gleichzeitig sagen, der Hype ist ja riesengroß. Ja, Hauptdarsteller Norman Reedus, wenn ihr dem bei Instagram zum Beispiel folgt, irgendwie, der ist ja wirklich voll des Lobes für Hideo Kojima. Ja, der postet jeder zweite Post von Norman Reedus ist irgendwie ein Bild mit Hideo Kojima. Ja, also die sind wirklich richtig Buddies geworden im Zuge dieser
Produktion. Ja, oder der kriegt einfach so viel Geld.
Na, ich glaube nicht. Ich glaube, Norm Reedus ist schon ein authentischer Typ irgendwie so. Ich meine, der hat mit Walking Dead wahrscheinlich mehr Geld verdient, als wir jemals zählen werden in unserem Leben. Und
noch haben wir Zeit, Leute. Noch haben wir Zeit.
Oh, da ist aber einer optimistisch. Nein, aber ich glaube wirklich, dass das, also das wirkt wirklich authentisch, dass Norm Reedus und Kojima sich mögen. Hm. Naja, vielleicht nehmen die auch einfach nur gemeinsam, weiß ich nicht, was die nehmen, aber vielleicht das Gleiche.
Nee, er ist ja Buddies mit vielen Leuten. Er ist ja auch angeblich eben sehr, sehr gut befreundet und man merkt es ja durch seine Rolle in dem Spiel mit Guillermo del Toro, dem Regisseur, der im Spiel als Schauspieler auftritt. Und die beiden hatten ja eben noch zu Konami-Zeiten, das als Hintergrund, Kojima war ja jahrzehntelang bei Konami und ist dann im Streit eben gegangen oder gegangen worden, je nachdem, man weiß es nicht genau. Bei Konami hatten sie ja eben noch dieses Projekt Silent Hills, eben basierend auf Silent Hill, der Horrorlizenz. Und das war ja weitgehend fertig. Es gab auch eine Demo, die verfügbar war. Und dann ist das eben kaputt gegangen. Ich vermute mal, Konami hat irgendwann einfach dem Mann den Geldhahn zugedreht, weil er soll wohl legendär irgendwie über Budget gehen, wohl der Kojima mit seinen Projekten. Aber daher kannten sich auch Guillermo del Toro und er und sind angeblich eben Best Buddies. Ne? Also der ist schon sehr gut connected und überhaupt zeigt es ja auch, dass sich auf einmal die Hollywood-Branche dafür interessiert, in Videospielen mitzumischen. Das war früher auch nicht so.
Ja, das ist tatsächlich gesteigert. Also früher hat man halt noch Mark Hamill verlacht, als er in Wing Commander 3 eine Rolle spielte. Und jetzt mittlerweile reißen sie sich darum. Kevin Spacey in Call of Duty vor kurzem. Jetzt Norm Reedus und Guillermo del Toro und in Death Stranding irgendwie, wo auch die 7-Millionen-Dollar-Frau übrigens mitspielt, finde ich ziemlich cool. Und Wagner. Und halt auch Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 und auch dieser Moment, Cyberpunk 2077, die Präsentation auf der Gamescom. Alter Vater. Andreas, wir saßen auch in dieser Präsentation zusammen, fällt mir gerade ein.
Auch da.
Auf Deutsch und sahen Gameplay deutsch synchronisiert und da muss ich sagen, gibt ja so Leute, die sagen, Synchro ist total doof, ich will alles im Original spielen, aber Leute, die deutsche Version von Cyberpunk, da war jede Nebenrolle super besetzt und super synchronisiert und das sage ich nicht nur, weil ich den Synchronsprecher von Keanu Reeves auf der Gamescom getroffen habe, aber da waren wirklich, also auch die Nebenrollen wirklich super besetzt und gute Arbeit, das war richtig cool, ich freue mich auf Cyberpunk 2077 tatsächlich im April, also die haben es geschafft, den Hype zu befeuern und es war auch wieder eine coole Präsentation und da waren ja auch mit die Schlangen am längsten auf der Messe, die Leute haben, wie ich hörte, 7,5 Stunden angestanden, um 45 Minuten Gameplay vorgespielt zu kriegen, das finde ich nach wie vor unglaublich, dass Leute sowas machen. Aber es war auch wirklich fett. Also ich muss sagen, Cyberpunk, das wirkt einfach rund und fühlt sich gut an.
Benjamin Völz hast du getroffen?
Ich finde es auch einen guten.
Ja, ich traf Benjamin Völz, richtig, genau. Den Synchronsprecher von Keanu Reeves auf der Gamescom hat ein sehr cooles Interview. Das war ziemlich spontan. Also es kam irgendwie tatsächlich am Montag vor der Gamescom, kam, glaube ich, dieses Angebot rein irgendwie. Und der war auch nur kurz da tatsächlich. Mhm. Aber echt cool. Also der war ein sehr, 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 sehr netter Typ irgendwie, der mir ein paar nette Dinge verraten hat. Also er selber zockt zum Beispiel eher so Spiele wie Sims und Strategiespiele und weniger so Actiongeschichten. Und auf Cyberpunk wurde er durch seinen Sohn aufmerksam tatsächlich. Also die saßen irgendwie zusammen, der Sohn hat Abi gemacht und schrieb über Science-Fiction-Dystopien. Und da kam dieses Spiel Cyberpunk halt auf dem Küchentisch und dann hat der Sohn seinem Papa den ersten Trailer gezeigt, wo noch nicht klar war, dass Keanu Reeves drin ist. Und da war der Vater schon begeistert und dann kam raus Keanu Reeves und dass Benjamin dann da die Rolle sprechen darf. Und das fand er ziemlich cool. Also netter Typ und sehr begeistert. Und er erzählte mir auch Inhalte des neuen Matrix-Films tatsächlich.
Ah, ganz und du hast auch, ein NDA unterschrieben bei
ihm? Nein, ich darf das jetzt sagen. Das Ding ist, den O-Ton, den habe ich im WDR schon versendet, deswegen kann ich ihn hier nicht nochmal senden. Aber im neuen Matrix 4, da machen Trinity und Neo machen eine Hundepension auf.
Ja, super.
Ja, das hat er mir ganz exklusiv erzählt irgendwie und deswegen bin ich nein. War ein tolles Interview, toller Typ und aktuell ist es übrigens so, dass Keanu Reeves ihn synchronisiert, weil er hat schon mehr eingesprochen als Keanu Reeves im Spiel. Das heißt, also, jetzt muss sich Keanu Reeves nach seiner Länge und so weiter richten. Irgendwie ist auch eine völlig ungewohnte Situation. Nee, war ein tolles Interview, toller Typ und Cyberpunk für mich mit eines der Highlights der Messe.
Ich habe es nicht gesehen.
Also es gab viele, viele Highlights, fand ich. Also,
mehr als ich im Vorfeld dachte.
Ich bin total, ja, absolut, absolut. Also ich meine, ich bin genauso gehypt wie ihr, was Cyberpunk betrifft. Ein bisschen vorsichtig, irgendwie kritisch noch. Mal gucken, ob das wirklich was wird. Aber es sieht alles sehr danach aus. Ich fand die deutsche Synchro, dass man überhaupt eine macht, finde ich ein super Move. Ja, also Rockstar hält es ja nicht für nötig. allerdings halte ich die deutsche Synchro, die wir gehört haben, für leider weitgehend vermurkst. Also gerade die Hauptsprecher, ist ja die Hauptfigur. Ganz, ganz furchtbare generische Stimmen. Das ist 80er Jahre Steven Seagal Actionfilme. Hey, ich bin hier der große Obermacker. O-Ton, Obermacker kam vor. Das geht gar nicht. Schlecht geschrieben, also schlechte deutsche Übersetzung und dann auch noch sehr generisch eingesprochen. Aber was du gesagt hast, die NPCs, diese Randfiguren, die man trifft, das sind tolle Charakterstimmen. Die waren super, aber muss man leider dringend ersetzen, vor allem den männlichen Sprecher event. Aber da bin ich noch mit Fabian am Verhandeln. Also so geht mir das Spiel nicht durch.
Also
da kann man übrigens.
Sehr gut, Andreas.
Ja, also, jetzt gibt's Widerspruch, oder was?
Also ich fand gerade auch ziemlich cool, weil ich auch direkt dachte so, oh, die Stimme, die kennst du doch, die kennst du doch, die kennst du doch. Die männliche Synchronstimme von Charlie Hunnam aus Sons of Anarchy, die ja da die Rolle des Wie spricht. Und ich fand das richtig, richtig cool. Also ich fand auch die Hauptrolle tatsächlich gut besetzt, muss ich sagen. Björn Schaller heißt der übrigens, der Synchronsprecher. Ich fand, das war gut und das hat sehr gut gepasst, meiner Meinung nach. Aber gut, das sind halt Geschmäcker, die da verschieden sind. Ich fand's cool. Und wie gesagt, also bei den NPCs sind wir uns ja zumindest einig, dass da Geschichten, was die Synchronsprecher angeht, sehr gut besetzt sind.
Toll, toll. Und da bieten sich auch der alte Abbott and Costello Joke an, ne? Wenn ich jetzt frage, wie heißt die Hauptfigur in Cyberpunk 2077, dann wie? Kann ihr antworten, ja, wie? Ja, wie? Ja, sag mir wie. Ja, wie? Ich sag's dir doch, wie? Wie heißt die? Wie heißt die Hauptfigur? Ich musste das, sorry.
Ist aber ganz schön
lange dran.
Auch die ganze
Ja.
Ne? Nein, ja, aber
also grafisch wird das der Brüller, ne? Also
absolut grafisch. Die Story fühlt sich gut an, das Setting fühlt sich gut an. Gerade wenn man halt so Science-Fiction-Dystopien mag, also bin ich ganz cool dabei. Und mein zweiter heimlicher Favorit dieser Gamescom war Luigi's Mansion 3.
Erzähl, warum?
Ich höre, ihr seid etwas wie Luigi's Mansion 3. Ja.
Nein.
Das her cool. Also ich mochte die ersten beiden Luigi's Mansion, fand ich ganz okay. Jetzt auf der Gamescom gab es ja den dritten Teil, der auf der Switch rauskommt, zu spielen. Und das war einfach total niedlich gemacht. Also wieder so typische Nintendo-Details drin, was die Mimiken angeht, der Figuren und so weiter. Du kannst es im Koop spielen. Da gibt's dann so ein Luigi-Geist sozusagen, der dir da hilft. Und du saugst halt diese Geister mit dem Staubsauger ein, um sie zu fangen, und musst sie hin und her schleudern, um sie dann wirklich einzufangen. Und es ist spielerisch tatsächlich, ich will nicht sagen anspruchsvoll, aber du musst schon ein bisschen nachdenken, um die Geister zu besiegen. Du musst dann mit dem Pömpel draufschießen, den Pömpel einsaugen, um in das Schild zu klauen. Dann blendest du sie mit deiner Taschenlampe, versuchst sie mit deinem Staubsauger einzusaugen. Gleichzeitig ist da aber noch ein zweiter Geist, der dir vielleicht auf den Keks geht. Also fand ich tatsächlich niedlich. Ist mit eines der Spiele, die mich auf der Gamescom tatsächlich positiv überrascht haben. Also generell Nintendo. Ich meine, Mario Sonic Olympische Spiele hatten wir schon öfter, war auch wieder ganz nett. Zelda Link's Awakening, was ja diesen Monat kommt, oder nächsten Monat kommt, im September. Also von daher auch Nintendo, gelungener Auftritt meiner Meinung nach. Doom fand ich auch cool. Also ich muss sagen, es war wirklich, also im Vorfeld habe ich gedacht, so, boah, es fehlen so die großen Highlights bei der Gamescom. Ja, aber es ist wie ein Wacken. So, in Wacken spielen auch nicht jedes Jahr Iron Maiden und dann hast du halt Bands aus der zweiten Geige und das war trotzdem cool. Und so war die Gamescom dieses Jahr, fand ich.
Ach, ich fand, es waren schon so Highlights aus der ersten Reihe. Und zwar aber eben ganz viele. Also nehmt mal hier, ich fand Private Division hatte eine unglaublich starke Show, ein starkes Repertoire. Das ist ja das relativ neue Indie-Label von Take-Two. Und da sind dann Spiele wie Ancestors, The Humankind Odyssey, von Patrice Desilets. Das ist der die ersten Teile Assassin's Creed gemacht hat. Und dann haben sie Disintegration von Marcus Leto, der im Grunde genommen das Halo mitgestaltet hat von Anfang an. Also eben, die haben ganz viel Talent, die eben ganz bekannte Spiele gemacht haben und lassen die jetzt neue IPs entwickeln. Und die waren großartig. Also ich bin total weggeblasen. Auch Disintegration war ja ganz kurz vor der Messe erst angekündigt über die britische Spielezeitschrift Edge. Also, da waren echt knaller Dinger dabei.
Ja, ich meine nur, es waren jetzt halt nicht so diese mega namhaften Dinger. Weißt du, so wie so große Franchises halt oder von großen Herstellern, die fetten Dinger halt, sondern total geile zweite Reihe Sachen, in Anführungsstrichen. Weißt du, was ich meine? Ne? Also so dieses Ding halt, nicht Metallica und Iron Maiden, sondern halt Bands, die du vielleicht vor 20 Jahren mal gesehen. Also, ne, wenn so um in der Analogie zu bleiben. Und das war schon cool, also keine Frage. Und deswegen Gamescom Hut ab. Ein bisschen leerer wäre vielleicht manchmal schön.
Aber fandet ihr das so voll? Ich war eigentlich überrascht, dass es einigermaßen, also es war manageable, ja. Also ich war nämlich auch am Samstag da mit Familie. Frau und Kind sind am Freitagabend gekommen und dann waren wir den Samstag auf der Messe. Das war gar nicht so schlimm.
Ja, der Samstag war auch entspannter. Der Mittwoch war die Vollhölle. Ich kann dir mal ein Video schicken, was ein Kollege von mir gemacht hat, an diesem großen Drehpunkt zwischen den Hallen 5 und 10. Weißt du, da wo auch die Rolltreppen sind, in der Mitte quasi der Messe. Da kann ich dir mal ein Video schicken. Da habe ich gedacht, so Alter, wie das war schon grenzwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das war auch der Mittwoch irgendwie. Ich fand dann Donnerstag, Freitag und vor allen Dingen auch den Samstag wirklich auch gefühlt entspannter. Und gerade, ich glaube, diese Abendtickets haben vielleicht dazu beigetragen. Also woran es liegt, keine Ahnung, aber es wirkte schon entspannter. Ja, müssen wir mal gucken, wie das nächstes Jahr weitergeht. Wobei nächstes Jahr wird sowieso noch mal interessant, weil die Gamescom nächstes Jahr ja außerhalb der Ferien in NRW liegt.
Ich fand es auch ein bisschen leerer tatsächlich. Und das liegt auch vielleicht auch an der einen Halle, wo sie E-Sport ausgegliedert haben, in Halle 11. Die habe ich besucht, allerdings am Tag, wo da wirklich gar nichts los war, da haben sie Asphalt 9 Legends gespielt auf dem Handy und ich mich dann gewundert habe, ey geil, E-Sport auf dem Handy, ich war völlig perplex, waren nicht so viel Zuschauer, klar, ist ja auch ein kleiner Titel, also was heißt ein kleiner Titel, also zum Zuschauen, aber die haben da fröhlich gezockt und dann wurde es richtig voll bei Counter-Strike ab Freitag, glaube ich, aber ich glaube, viele haben sich dann auch schön in die Halle 10 und 11 verpisst sozusagen in die Indie-Arena und in die Retro-Halle, die war auch ziemlich voll, wenn man da mal so durchgeschlendert ist, da war ordentlich was los und ich fand es tatsächlich dieses Jahr auch nicht ganz so voll wie die Jahre davor und vor allen Dingen nicht so heiß zum Glück, weil das war immer schlimm, wenn man da durch die Hallen geht und es ist so stinkend heiß. Sag mal, ist denn hier eigentlich was dran hier mit Gamescom zieht nach Berlin vielleicht, verhandelt oder Berlin möchte gerne?
Ein FDP-Politiker aus Berlin sagt, dringend die Gamescom nach Berlin holen. Ganz ehrlich, ich glaube, sowohl der Bundesverband als auch Berlin würden sich damit keinen Gefallen tun. Denn das Einzugsgebiet hier rund um Köln oder da rund um Köln ist natürlich viel, viel größer. Also ich glaube, jetzt dann viel weniger Zuschauerzahlen, weil halt eben nicht Leute aus Gelsenkirchen, Dortmund und Bielefeld mal eben mit dem Nahverkehrszug sozusagen anreisen können für einen Tag, sondern die Leute dann wirklich nach Berlin reisen müssen. Und ich glaube auch nicht, dass es passiert. Also, glaube ich nicht wirklich dran. Also die Messe Köln und der Game-Bundesverband, das ist schon sehr, sehr eng. Und ich glaube, vielleicht bleibt die Messe nicht ewig in Köln. Vielleicht zieht sie mal nach Düsseldorf, wo das Messegelände meiner Meinung nach schöner ist. Aber das ist auch
ein absolut.
ich denke, das droht schon. Also Berlin glaube ich auch nicht. Das ist genau, wie er sagt, das ist irgendwie ein Politiker, der sich das wünscht, ja, hahaha. Ja. Berlin hat auch bei weitem nicht die Kapazität, die benötigt ist. Wer sich für diese Details interessiert, geht doch mal zu unserer geschätzten Kollegin Petra auf die Webseite gameswirtschaft.de. Die hat vor, ich glaube, das ist ja auch schon wieder 4, 5 Monate her, da hat sie mal so eine Auflistung gemacht von allen deutschen Messestandorten mit eben Details zu Kapazität und Erreichbarkeit und eben gerade auch die Hotelkapazitäten sind ja ganz, ganz wichtig. Und im Grunde genommen gibt es nur einen möglichen alternativen Standort zu Köln und das ist Frankfurt, wo ich gerade sitze. Und Frankfurt wird, das denke ich schon, Frankfurt wird es, glaube ich, werden. In 2, 3 Jahren oder sowas wird die Gamescom nach Frankfurt kommen.
Aber das
glaube ich schon. Also ich sehe. Aber Berlin ist vollkommen inakzeptabel. Da reicht einfach das Messegelände nicht aus.
Ja, die bauen halt ein neues. Das haben die in 2 Jahren geschafft.
Ah, okay. Ach, das wusste ich nicht. Okay. Aber was? Das wird doch nicht, das kann ja nicht so groß werden wie Frankfurt oder Köln.
Was bauen die neues?
Das war auch ein Witz.
In Berlin, was bauen
die? Die bauen doch mal schnell ein neues, sagt nicht.
Ja. So, nach dem wenn der Flughafen fertig ist, bauen die ein Messegelände.
Ich würde sagen, der Flughafen wird das Messegelände.
Wenn wir dann schon beim Spekulieren sind, dann würde ich mal sagen, Andreas, ich wette dagegen. Ich glaube nicht, dass die Gamescom.
Du wettest dagegen, okay.
Ja. Um was
wetten? Also sagen wir,
Kiste alt.
Kiste alt, natürlich, eine Kiste alt. Und wann ist Stichtag? Also ich sage, 2020 ist ja, ich glaube, 21 ist auch noch gesichert in Köln. Ich sage, die Gamescom 2022 findet in Frankfurt statt.
Alles klar, okay. Top, die Wette gilt. Okay. Ich halte dagegen, die Gamescom 2022 wird nicht in Frankfurt statt.
Und ihr Millionen Zuhörer, unsere treuen und geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid die Zeugen.
Genau, richtig. Und Jochen halt. Ja. Nein, aber ansonsten Gamescom, was ich halt auch immer so schön finde, ist den Vibe. Also du hast halt da einfach Tausende, Hunderttausende von Menschen, die das gleiche Hobby teilen, nämlich Videospiele. Und da einfach das auch zusammen so ein bisschen zelebrieren. Also ich finde diese Herzlichkeit, so diese Menschlichkeit auch total schön auf der Messe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sowohl vor den Kulissen mit den wirklichen Fans und den Gamern, als auch hinter den Kulissen, wenn man da Business-Termine hat und so weiter und so fort. Das ist alles irgendwie sehr herzlich. Ich mag das. Ich mag das halt, weil das wirklich so ein Ding ist, so hey, wir haben dieses Hobby. Es ist immer noch, auch wenn es ein riesen Milliardengeschäft ist, immer noch so ein bisschen nischig, immer noch so ein bisschen Underground-Videospiel-Fan zu sein. Und das mag ich halt auch vor allen Dingen an der Gamescom. Also halt dieses,
ja,
diese Vibes halt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich mag
das. Stimmt. Ja. Die Leute sind nett zueinander.
Ja, genau.
Ja, sehe ich auch so. Man kommt da rein und man weiß, das sind alles irgendwie Gleichgesinnte. Die Atmosphäre ist harmonisch, da ist überhaupt keine Aggressivität. Die vertragen sich irgendwie alle. Man sieht von alt bis jung, von Männchen bis Weibchen, von bunt oder nicht oder tätowiert oder nicht. Also alles sieht man da, finde ich. Und es ist echt herzlich und dann auch, wenn man gerade ins Business Center geht zum Beispiel, wo wir dann irgendwelche Termine machen, auch da, das ist immer so lustig, wenn man dann wirklich an den einzelnen Ständen vorbeigeht und dann die Leute dann sieht und das ist irgendwie alles eine herzliche Geschichte. Es macht mir auch immer wieder Spaß, auch wenn man immer weiß, dass es stressig ist irgendwie, aber ich mag das auch sehr.
Ja. Ja, absolut, absolut, absolut. Und es ist natürlich dann auch, ne, es gibt diese große Branchenparty auf der Messe, die man ja auch besucht irgendwie, was ja auch immer nett ist, weil man da einfach Gleichgesinnte trifft und mit ihnen quatscht. Ja, und da entspannt auch sich mal mit dem Blitz zum Beispiel Ewigkeiten unterhält. Ja, der Hamburger Jung.
Ja, toller Typ.
Das ist immer nice irgendwie. Deswegen, ich freue mich schon aufs nächste Jahr und ich bin dann gespannt. Nächstes Jahr Gamescom wird ja wahrscheinlich das ganz große Thema sein. PlayStation 5 und Xbox Project Scarlet, wo es dieses Jahr so gar nichts gab auf der Messe.
Ja, das denke ich auch.
Ich war bei
E3 viel gezeigt.
Ich war bei Google war ich noch und habe mir Stadia angeguckt.
Und
dann bin ich mit Kamera reinmarschiert. Da waren die nicht sehr froh. Ich habe so lange gebettelt und man durfte wirklich überhaupt nicht 1 Millimeter von diesen Bildschirmen abfilmen fast. Die standen mir ständig auf den Füßen, haben geguckt, was man da dreht. Genau das gleiche bei Project xCloud von Microsoft. Auch die, da wollte man ein Bild machen von dem Bildschirm, also von dem Handy. Auch da striktes Drehverbot. Die haben alle total Schiss, dass es irgendwie scheinbar falsche Videos im Netz gibt, wo irgendwie mal Internetabbrüche zu sehen sind oder Fragmentierung, keine Ahnung was. Die haben richtig Schiss, alle, und haben sehr darauf geguckt, dass man auf keinen Fall irgendwie was zeigt. Das hat mich echt überrascht. Aber was ich mit meinem eigenen Auge sehen konnte, bei Stadia konnte man ja Doom spielen und das lief echt total flüssig. Das sah echt richtig, richtig aus, richtig cool aus. Das hätte ich nicht gedacht tatsächlich. Weiß nicht, habt ihr da gezockt oder das mal angeguckt?
Ja, ich habe auch gedreht. Also ich habe mit dem John Justice gesprochen. Das ist der Vice President bei Google und Head of Product.
Aha.
Habe ich interviewt und wir haben auch ein paar Schnittbilder gemacht. Wir waren übrigens bei weitem nicht so an der kurzen Leine wie du, was das betrifft. Sie haben schon gesagt, hier bitte nicht vom Bildschirm abfilmen, aber wir haben da fröhlich auch die Spieler gedreht.
Ja, das haben wir auch, aber sobald es auf den Bildschirm ging, da war Schluss.
Ja, also wir waren jetzt nicht ganz so streng bei uns, aber Klar, ich meine, das ist ja, das hat ja Nintendo damals eingeführt, ne, glaube ich, als die Wii rauskam, da hieß es halt, oh, bitte nie vom Bildschirm abfilmen. Da waren die auf einmal ganz streng und plops haben es irgendwie alle anderen übernommen, einfach nur damit sie den Daumen drauf haben, welche Footage tatsächlich eben raus in die Medien kommt. Ne? Irgendwo ist es ja auch verständlich. Aber ich war auch sehr angetan von dem doch flüssigen Gameplay. Sie behaupten, sie haben 60 FPS da gezeigt. Das kann ich auch durchaus glauben. Ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob Stadia wirklich so reinhauen wird. Ich halte es, und das habe ich dem Justice auch vorgeworfen, sage ich mal, ich halte es eigentlich für zu teuer. Wenn du die sozusagen über die jetzt noch aktuellen Konsolen hinaus eben die beste Auflösung haben willst für 4K, brauchst du erstens natürlich eine Hammerverbindung und dann musst du 8 oder 9 Euro im Monat bezahlen. Und hast aber keine Flatrate, ne, sondern hast irgendwie dann ein oder zwei Spiele inklusive oder wenige Spiele und musst sozusagen jedes Spiel, was du noch dazu haben möchtest, nochmal einzeln bezahlen. Also das darf man eben nicht verwechseln. Es ist kein Netflix für Games. Das machen eben PlayStation und Xbox. Die machen ihre Abo-Angebote und Electronic Arts und so. Aber Stadia nicht. Du zahlst eine Grundgebühr für die beste Auflösung und dann zahlst du für jedes Spiel nochmal extra. Ich glaube nicht, dass sich das viele Leute anschaffen werden. Sie werden eventuell diese High-Fidelity-Gamer, die wirklich also jedes einzelne Pixel irgendwie begrüßen, also die, ne, denen es wirklich um die technischen Daten geht, die werden sie vielleicht so ein bisschen von der Xbox, aus der Xbox-Community fangen. Aber das wird erstmal kein großes Ding, glaube ich, oder? Was meint ihr?
Bin ich ganz bei dir, weil genau aus diesem Grund. Also du zahlst diese 10 Euro im Monat und es wird jetzt angekündigt, das nächste Doom ist mit dabei und Death Stranding ist mit dabei und alles, aber die musst du halt extra bezahlen. Das sehen die Leute halt nicht. Und das ist genau das Ding. Bei den anderen Services, zum Beispiel Microsoft xCloud irgendwie ist es ja anders, PlayStation ist es auch ein bisschen anders. Bei EA musst du, glaube ich, auch für manche Spiele extra zahlen, kriegst aber dann Bonus, ne? Wenn du da FIFA zum Beispiel kaufen willst, kriegst du 10% Rabatt, wenn du EA Access-Mitglied bist.
Origin, ja, ja.
Genau, Origin, EA, genau, richtig. Ubisoft kommt ja auch bald mit einem eigenen Service, wo du eine Flatrate hast für alle Spiele, sagen die, zumindest für 15 Euro. Gut, sind dann nur Titel aus dem Hause Ubisoft, ist aber auch nochmal was anderes. Aber genau daran wird es halt scheitern und an der Internetverbindung in Deutschland. Also bei mir zu Hause hier wird es mit Google Stadia wahrscheinlich funktionieren, auf allen Geräten. Aber sobald ich dann zur Haustür rausgehe und dann hier im Vorort von Düsseldorf dann nur noch 3G habe, ist das wahrscheinlich vorbei. Ja, und auf der Strecke zwischen Köln und Düsseldorf, die ja meine Pendelstrecke ist, mit dem Regionalexpress, wo teilweise sogar Spotify abschmiert, weil die Verbindung nicht da ist. Also Stadia ist sicherlich ein guter Gedanke, und aber dieses Ding, jetzt wird halt wieder, die Zukunft des Gaming. Ja, genau, Konsolen gibt es ja auch seit 5 Jahren nicht mehr, wir spielen alle auf 3D-Fernsehern. Also von daher, ich bin mit diesen Superlativen immer so ein bisschen vorsichtig. Das wird alles was kommen, aber was
großes aber, Ding wird es, glaube ich, nicht werden. Aber jetzt denk doch mal fernab vom deutschen Markt. Kann das nicht dann für andere Länder viel interessanter sein als für uns vielleicht? Die
Georgien zum Beispiel hat ja ein gutes Handynetz, glaube ich, ne?
Ja, also.
Ja, das ist sicherlich für andere Märkte auch interessant, die halt tatsächlich eine bessere Netzabdeckung haben.
Ja, vor allen Dingen, wo du auch keinen teuren Rechner vielleicht dir leisten kannst, oder?
Ja, sicherlich. Das ist sicherlich auch ein Gedanke, der dahinter steht. Ne? Das ist durchaus auch möglich. Aber ich sag mal, die Frage ist halt, ob das dann wirklich so reinhaut, weil du trotzdem noch die Kosten für die Spiele hast. Und in solchen Ländern, wo du dir keinen guten Rechner leisten kannst, ist es ja so, dass da Raubkopien nach wie vor riesig groß sind. Irgendwie in Russland zum Beispiel gibt es einen riesigen Markt von so, tolerierten Raubkopien, sage ich jetzt mal. Deswegen ist die Frage, ob sich da dann sowas wie Stadia wirklich durchsetzt.
Also ich glaube, Cloud Gaming wird immer wichtiger. Ich glaube auch, dass es zu teuer ist im Moment, aber ich glaube auch, dass Google so eine Macht hat, das irgendwie so zu deichseln, dass die ganz schön viel Spiele draufkriegen werden und das dann irgendwann auch günstiger anbieten können. Also ich glaube schon, dass gerade die Publisher und so natürlich darauf bedacht sind, auf so größtmögliche Verbreitung zu haben, oder?
Naja, die Publisher sind doch. Ja, klar, sicherlich. Ubisoft ist ja mit dabei, ne? Entschuldigung. Kein Ding. Sind ja einige große Namen. Der
Cyberpunk
dabei, ne?
Hat ja auch angekündigt, da CD Projekt Red da drauf zu gehen. Das hat ja einen Grund. Ne?
Ja, aber ich glaube, man setzt da jetzt einfach mal drauf, weil man mit dabei sein möchte, falls es ein Erfolg wird. Ne? Also das ist einfach natürlich sinnvoll, bei so einer neuen Plattform einfach schon mal einen Fuß in der Tür zu haben, nur für den Fall. Ich glaube aber nicht, dass Google kommt einfach auf jeden Fall zu früh, und man erkennt es daran, dass bei den ersten Trailern ja dieses Versprechen in den Vordergrund gestellt wurde, du kannst auf allen Geräten spielen. Ne? Du spielst auf deinem Desktop-PC, du spielst auf deinem Laptop, du spielst vielleicht sogar einfach nur auf einem Fernseher, ein Smart-TV. Du nimmst dann das Spiel mit auf Tablet oder Smartphone, und das geht ja alles schon mal gar nicht. Das haben sie ja jetzt sozusagen, sie sind immer mit ihrem Versprechen, sind sie immer realistischer und immer schmaler geworden. Was Smartphones betrifft, funktioniert sowieso nur auf den wenigen, ich glaube, 2 Pixel 3 Geräten.
Aktuell
ist beschränkt auf diese 2, genau. Es wird irgendwann mal dann erweitert, aber da erkennt man schon, aha, sie haben sehr viel versprochen und bieten jetzt einen viel schmaleren Service an. Und im Interview sagte mir der Justice auf meine kritischen Fragen hier, wie sieht es denn aus, Netzabdeckung, also es gibt, glaube ich, kein Land der Welt, wo du wirklich irgendwie so eine vernünftige 5G kalibrige Netzabdeckung hast, dass du tatsächlich eben in super Auflösung auf einem Tablet unterwegs weiterspielen kannst. Und dann sagte er, na ja, aber allein zu Hause im WLAN ist es doch schon ein tolles Angebot, Stadia, ne? Also da merkt ihr, die rücken selber eben rücken von ihrem großen Versprechen ab. Und Google ist bekannt dafür, dass die, ganz im Gegenteil zu Apple zum Beispiel, dass die mit ihren Produkten einfach mal auf den Markt werfen. Wir machen es mal. Ja. Wer erinnert sich an Google Wave oder solche Sachen, weißt du, so teilweise interessante Projekte, aber die machen halt, die lassen uns als Kunden den Beta-Test oder sogar den Alpha-Test mitmachen. Ne? Wir schmeißen es mal auf den Markt, und nach 2 Jahren merken wir, ach nee, war doch nicht so, und dann wird nie, es geht nie über das Beta-Stadion heraus, sondern wird es einfach wieder vom Markt genommen. Die sind so ein bisschen, ja, wir probieren es mal. Und ich meine, es ist mir klar, dass hier viele große Leute eingekauft wurden. Jade Raymond, die Producerin von den ersten Assassin's Creed-Teilen, ist bei Google Stadia. Die ist da ganz groß mit an Bord und so. Die haben sich ein paar Talente geholt, teure. Aber das haben sie in der Vergangenheit auch gemacht. Ja, ich sag nur Google Glass, besitze ich selber. Ja. Ein ganz tolles Produkt, aber einfach mal auf den Markt geworfen. Und und jetzt ist es weitgehend für Endkonsumenten existiert es nicht mehr als Produkt.
Ja, richtig. Deswegen, also ich bin da auch so ein bisschen vorsichtig, wie gesagt. Guck mal, was passiert. Ich mag es aber, nach Hause zu kommen und dann die Konsole anzumachen und dann auf der Couch zu sitzen.
Wir sind ja auch alt und Spiele, ne?
Richtig, so, ich mag es, den Gameboy einzuschalten und alte Dinge zu spielen. Aber apropos alt und Spiele, es kam doch jetzt, ich weiß nicht, World of Warcraft, da gab es doch jetzt so ein Ding, wieder oldschool, also wieder optisch und so spielen wie früher. Habt ihr das verfolgt?
WoW Classic, meinst du?
Ja, WoW Classic.
Der ist doch gerade jetzt gestartet.
Ja.
Da sitzen doch die ganzen Leute gerade in der Warteschlange, und bis sie sich hier auf die deutschen Server einwählen können.
Ja, ich hörte davon. Ich muss sagen, ich habe WoW Classic damals gespielt in Nullerjahren, also als es noch WoW normal war und noch nicht Classic. Ich war ja irgendwann raus bei WoW. Das war ja dann nicht mehr mein Spiel, weil ich einfach Angst um mein soziales Leben hatte. ich meine, da ist ja auch wieder, und ich glaube Anfang des Jahres, als wir die Jahresvorschau machen, sagte Andreas Garbe bereits, das wird das Jahr der Remakes. Und jetzt ist das ja auch wieder so ein Ding. Ne? Wir gehen back to the roots und machen mal, wie früher war irgendwie. Und das setzt sich ja dieses Jahr auch fort. Da hatte Andreas tatsächlich...
Einmal hatte ich recht.
Ja, visionär, also muss man sagen, weil, ne, jetzt Final Fantasy VII Remake, ja, was ich auch auf der Gamescom gespielt habe, wo ich mich auch drauf freue, auf den Release nächstes Jahr. Das ist tatsächlich so ein Ding irgendwie, wo man halt versucht, alte und neue Spieler zu begeistern. Es klappt ja offensichtlich. Ich bin mal gespannt, ob bei WoW dann auch neue Spieler dazukommen durch dieses Classic-Ding oder neue alte.
Warcraft 3 haben sie auch gemacht, ne? Oder kommt noch raus, weiß ich nicht.
Genau, richtig.
Genau, das alte.
Aber WoW, da gibt es drin, merke ich so.
Nee, überhaupt
nicht. Ich nicht so.
Nee.
Okay.
Nee. Es ist überhaupt nicht mein Spiel, tatsächlich.
Alles klar, gut.
Vor allen Dingen, weil es einfach zu viel Zeit frisst. Also
ja,
du musst dich ja damit beschäftigen, und dann musst du dich am nächsten Tag wieder damit beschäftigen. Und dann beschäftigst du den nächsten Tag. Das ist halt wirklich, und vor allen Dingen nicht nur 10 Minuten, sondern auch gerne mal 2, 3, 4, 5 Stunden. Und das schaffe ich nicht mehr.
Ja, mir sind diese Online-Spiele auch vom Tempo her unangemessen für das Genre. Ja, ich bin riesen Fantasy-Fan, bin ja großer Tolkien-Fan und fast schon Verehrer. Und genau deshalb kann ich so Spiele wie WoW nicht ernst nehmen, weil für mich die werden dem Genre Fantasy nicht gerecht. Erstens sind sie mir doch einen kleinen Tick zu bunt, ja. Gut, das ist Cyberpunk 2077 auch, aber irgendwie für Fantasy ist mir das zu bunt und auch zu weit gefasst, ja, diese komische Begleittierchen, die du dir da anschaffen kannst, die irgendwie so mechanische Eichhörnchen sind und so, nee. Und vor allem eben dann sind die Leute in dieser Online-Welt komplett zielorientiert und eben nicht weltorientiert oder genreorientiert. Zielorientiert heißt für mich, die wollen von A nach B. Die wollen was grinden, was looten, wollen irgendwie irgendwo hin und was erledigen. Und dann rennt man. Und alle Leute rennen in diesen MMOs immer nur und es ist einfach, in Fantasy schreitet man, da muss man gediegen, langsam sich bewegen und nur dann hat man das Gefühl, dass man sich durch eine Fantasy-Welt bewegt. Es hat mal vor langer, langer Zeit schon jemand zu mir gesagt, WoW ist im Grunde genommen einfach nur ein riesiger, gigantischer Chat mit einer hübschen grafischen Oberfläche. Also da steht eigentlich, ist interessant, oder? Also ich meine, da steht sozusagen, nee, aber das ist ja eigentlich auch ein Kompliment, da steht die direkte Kommunikation zwischen Menschen steht eigentlich im Vordergrund und die Verpackung ist halt eine besonders originelle. Aber ich meine, es geht ja um die Kommunikation zwischen Menschen, nur es wird meiner Meinung nach dem Fantasy-Genre nicht gerecht. Das ist einfach nur so der Grund, warum ich mich dafür nie so interessiert
habe. Also Beschwerden könnt ihr euch bei Andreas Gaber hier unter dem Podcast in die Kommentarfunktion. Genau. Ich grenze mich von seinem Kommentar zu WoW ab und möchte den vielen Millionen Spielern da draußen nicht auf die Füße treten.
Ja, richtig, richtig. Hartes Urteil, aber ist auch okay. Andreas, dafür sind wir ja meinungsdivers, das darf man auch meinen, aber wie gesagt, Andreas gab es persönliche Meinung, das ist nicht die Meinung des Podcasts.
Ich glaube, da geht es ja auch tatsächlich eher um strategisches Kämpfen in der Gruppe und
aber es ist geil, wie du das Fantasy-Genre so klar definierst für dich an Andreas. Da bist du ja fast schon, Der Ork hat ja nur 3 Schneidezähne und nicht 4. Ist das noch ein echter Ork? Das müssen wir. Ja. Oder dieser Zwerg ist ja 1,31 Meter. Zwerge sind aber nur bis 1,30 Meter. Das ist doch ein kleiner Mensch. Oder ist es vielleicht ein Hobbit? Aha, so einer bist du also.
Willst du sozusagen das auf meine Mitgliedschaft in einem Kleingartenverein hier um die Ecke in Frankfurt zurückführen?
So ein bisschen. Ich meine, gut, aber Erbsenzählerei ist ja jetzt nicht verkehrt. Ne? Also, nee, aber es ist.
Bau aber Tomaten und Gurken an.
Ist cool. Okay. Aber wie stehst du zum Beispiel zu He-Man? Da wird ja auch Fantasy und Science Fiction gemischt.
Wie ich zu
He-Man.
Also jetzt grundsätzlich als Lizenz,
ja, meinst du? Also generell He-Man. Magst du He-Man oder ist dir das auch zu wischiwaschi, dass da nicht Fantasy klar genug abgegrenzt wird?
Ich würde das nicht als Fantasy bezeichnen, aber He-Man ist eine coole Lizenz und so. Fantasy und Science Fiction mischen grundsätzlich ist eine coole Sache. Nehmt mal Babylon 5, da wird auch das ist auch Science Fiction mit einer ganz gehörigen Portion Fantasy, also Magie und sowas und so. Das ist grundsätzlich das ist total cool. Aber ich meine jetzt wirklich, WoW will ja eine klassische Fantasy-Welt sein. Das ist offensichtlich. Okay. Es basiert ja auf Warhammer. Ne? Das sagt Blizzard ja auch selber. Und dem, finde ich, wird es eben nicht gerecht, wenn die Leute da einfach durch die Gegend rennen und wuseln. Ja? Und es sollte halt, also was mich zum Beispiel abholen würde, wäre sowas wie so LARP, ja, also Live-Action-Rollenspiel, wo die Leute auch wirklich in ihre Rolle investieren, ja, wo man die Leute ansprechen kann und sagen kann, wer sind sie denn? Ja, ich bin Magikus, der blablabla, also die in ihrer Rolle leben und deswegen interessieren mich Spiele, Online-Spiele eben viel mehr sowas wie Star Trek, Bridge Crew, man eben über VR-Brille miteinander die Brücke der Enterprise bestückt und dann sich auch ansprechen muss, ja, also Captain, ich kann keine Kraft auf die Schilde verlegen, also ich mag eben Spiele, wo man sich in eine Rolle begibt und WoW hat sich einfach so dazu entwickelt, auch weil es so ein Massenphänomen wurde, ist mir schon klar, dass die Leute halt eben sehr zielgerichtet das machen, was das Spiel dir an Mechanik vorgibt, aber ich finde, dabei kommt eben das Genre so ein bisschen, der Reiz des Genres zu kurz. So.
Ja, verstehe ich, aber wo du gerade auch VR sagst, im Grunde von Star Trek, können wir die Klammer schließen. Wir haben angefangen mit Iron Man VR, was wir auf der Gamescom ja alle drei gespielt haben.
Ah, okay.
Und können dann vielleicht noch, weil ich muss gleich los, ich habe Termine, ihr kennt das ja. Aber Thema VR war auf der Gamescom dieses Jahr ja überhaupt nicht präsent, abgesehen von Sony PlayStation und Iron Man VR. Was glaubt ihr, VR, ist das Thema ausgelutscht oder wird das vielleicht mit den nächsten Konsolengenerationen ein Ding werden?
Also, ich glaube nicht, dass das ausgelutscht wird. Ich frage mal nach den Verkaufszahlen da zum Kollegen Andreas Garbe, der weiß das ja immer auf den Punkt und kann dann natürlich bestätigen, dass VR weiterhin ein Thema ist, oder Andreas?
Auf jeden Fall. Ich habe gerade einen Beitrag gemacht. Das war der am Freitag in der Woche bei der ZDF Heute Plus lief zu VR und habe mit Interesse festgestellt, dass ich glaube IDC war das, so eine Analystenfirma, geschätzt hat, dass von den großen, teuren, hochwertigen VR-Brillen, also im Grunde genommen PlayStation VR und den Dingern von Oculus und HTC, dass von denen weltweit insgesamt 6 Millionen verkauft wurden. Das ist kein Durchbruch, ne? Das ist klar. Also irgendwie 70 Millionen Menschen haben eine PlayStation 4 weltweit oder mehr schon inzwischen. Aber 6 Millionen ist auch nicht schlecht. Also das hat sich schon entwickelt und 2018 war ein schlechtes Jahr für VR, aber das erste Quartal 2019 ging es dann gleich mit 25% nach oben bei den Absätzen. Also VR ist wieder im Kommen, denke ich, und also ich glaube, VR wird ein Riesenthema werden. Und natürlich, wie ihr sagt, auch gerade mit der neuen Generation und mit eventuell der nächsten Generation von Headsets.
Mhm. Ja, genau. Also das denke ich tatsächlich auch. Und ja, vielleicht auf der Gamescom in Frankfurt werden wir dann die nächsten an Virtual Reality Brillen sehen. Nein, ich habe auch die
Oculus 2022.
Genau, ich habe die Oculus Quest auch neulich getestet. Also Virtual Reality ist immer noch ein Ding und gerade Iron Man VR, das war so ein Spiel, wo, glaube ich, jeder, mit dem ich sprach, geht euch vielleicht auch so, sagte, zum ersten Mal ein Spiel, wo ich keinerlei Motion Sickness hatte.
Das stimmt und ich fand das Fluggefühl echt, wir reden ja noch über Iron Man VR, ne?
Genau.
Ja, und das Fluggefühl fand ich auch ganz gut. Das haben die ganz gut gemacht. Ich musste mich da ein bisschen einfuchsen. Also die ersten 10 Minuten waren ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, ja, bis man genau überhaupt fliegen konnte. Ich bin immer gegen diese Felsen geballert und habe gedacht, der Entwickler lacht mich gerade hinter mir aus. Aber man konnte sich ja rumdrehen und ich fand das Fluggefühl, ich hatte kein Kotzgefühl. Das hatte ich nämlich bei einem, wie heißt denn das nochmal hier, dieses UFO-Spiel.
Ja, ich weiß, welches du meinst.
Das war unglaublich schnell, 360-Grad-Drehung gemacht. Das, da habe ich echt kotzen müssen tatsächlich.
Valkyrie?
Ja, genau. Das war nichts für meinen Körper, für meinen alten Körper. Und Iron Man fand ich ganz gut. Das, was man da jetzt da gespielt hat, das diese Kombination zwischen ein bisschen, das war ja eine Art Tutorial, muss man sagen.
Genau.
Von daher, wenn das im Spiel weitergeht, ich glaube, das ist ganz, ganz nett.
Ja, und ich glaube, Iron Man VR wird schon viel reißen, weil einfach diese Avengers-Filme unfassbar erfolgreich waren. Aber es gibt schon so tolle Spiele und die sind einfach noch nicht beim Kunden angekommen, ja. Ich habe in meinem Beitrag Transference nochmal rausgeholt, von Ubisoft, Ende 2018 erschienen. Ein Spiel, wofür die Produktionsfirma von Elijah Wood, dem Schauspieler, bekannten Hobbit, verantwortlich ist. Ich sehe da auch die ganz große Möglichkeit, dass bei der Spielfläche VR endlich Hollywood und die Videospielbranche nachhaltig zusammenwachsen. Warum? Weil eben allein das Umschauen in 360 Grad in einer virtuellen Realität, das ist schon Interaktion genug.
Ja,
oder
ja,
viel mehr Interaktion als einfach ein Joystick, ein Pad, eine Maus oder sonst was in der Hand zu haben. Also das heißt, man kann viel mehr an Filmen den Spielern zumuten, viel mehr an linearer Story den Spielern zumuten, als man das in konventionellen Videospielen kann. Und da können eben Hollywood-Talente ihre Geschichten erzählen. Und das ist toll. Also Transference würde ich jedem empfehlen. Ich glaube, ich habe auch schon mal groß Werbung gemacht für von Rocksteady direkt zum Launch der PSVR. Batman Arkham VR ist ein kurzes Spiel, aber den Schluss muss man gespielt haben, wenn man sich für VR interessiert. Es ist so überragend gut, wie Rocksteady verstanden hat, wie bespiele ich 360 Grad. Es ist ja nämlich nicht nur das, was vor dir passiert, was spannend ist, sondern auch das, was hinter dir passiert. Es ist da ist so viel Potenzial. Und der Entwickler von hier, der Ryan Darcy, der Entwickler von Iron Man VR, der da war und das Spiel präsentiert hat, der sagte mir halt, natürlich auch bescheiden, aber der sagte mir, er glaubt, es braucht so diese eine Killer-App, die Leute wirklich überzeugt und in die virtuelle Realität zieht. Und eventuell könnte das ja diese Killer-App werden.
Mhm. Ja, das könnte es. Okay, liebe Freunde, ich muss leider aufbrechen tatsächlich, sonst würde ich gerne noch mit euch weiter plaudern. Ich würde sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Einschalten und Zuhören. Wir versuchen wieder öfter zu produzieren, wie das halt immer so ist, aber das kriegen wir bestimmt demnächst mal wieder hin. Bis ganz bald, denn der heiße Herbst steht uns bevor mit den ganzen Releases, die zum Weihnachtsgeschäft rauskommen. Und da werden wir sicherlich auch eine Menge Futter und Material haben, über das wir hier reden können.
Juhu. Auch deutsche Spiele, ja.
Auch deutsche Spiele, genau. Richtig. The Search 3 ist im Anflug, ja, zum Beispiel.
Ja, The Cycle ist im Anflug.
Genau, richtig.
Also Desperados 3 ist im Anflug.
Eben, da kommt einiges auf uns zu in diesem Jahr noch und da werden wir drüber sprechen, liebe Freunde. Bis dahin. Gehabt euch wohl.
Tschüss, ihr Lieben.
Bis bald.
Tschüss. Wiedersehen.